Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst. Auch alle unsere Gäste und Freunde, ein herzliches Willkommen. Ich kann wieder heute Morgen sagen, aus nah und fern unserer Republik. Schön, dass ihr alle da seid. Annegret hat in ihrer Einleitung etwas über den Segen gesagt, über die Wichtigkeit des Segens. Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Segen ist kein Sahnehäubchen, das wir so obendrauf kriegen. Der Segen ist für unser Leben existenziell. Warum brauchen wir den Segen? Weil unser Leben aus Mangel besteht. Paulus schreibt, mein Gott wird ausfüllen all euren Mangel nach seiner großen Herrlichkeit in Christus Jesus. Ohne diesen Segen können wir überhaupt nicht existieren als Christen. Täglich brauchen wir ihn. Und das ist eine wunderbare Einleitung auch zu dem Bibeltext, den ich heute Morgen mit euch betrachten möchte. Ich möchte mit euch heute Morgen Johannes Kapitel 9 betrachten. Es geht dort um die Heilung des Blindgeborenen. Die Heilung des Blindgeborenen. Und ich möchte zunächst einmal die ersten Verse lesen. Ich fange mit Johannes Kapitel 8, Vers 59 an. Da hoben die Juden Steine auf, um sie auf Jesus zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde, machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, gehe hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wir haben ja schon festgestellt, es ist Ferienzeit, es ist Urlaubszeit. Menschen fahren in den Urlaub. Sie suchen sich ein Reiseziel und dann machen sie sich auf. Sei es mit dem Flugzeug, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Schiff. Man möchte glücklich ans Ziel kommen. Glücklich ans Ziel kommen. Auch unser Leben wird mit einer Reise verglichen. Man redet vom Lebensweg. Das habt ihr sicherlich schon einmal gehört. Wir sind auf einem Lebensweg, auf einer Lebensreise. Und glücklich der Mensch, der weiß, wo die Reise hingeht, der ein Ziel hat. Ich will euch ein Geheimnis verraten, ein offenes Geheimnis. Um ans Ziel zu kommen, brauchen wir manchmal einen Reiseführer. Oder man kauft sich einen Reiseführer, um dort, also wo man ankommt, nicht nur im Strandkorb zu sitzen, sondern eben auch die Sehenswürdigkeiten, das alles zu sehen. Und jetzt ein Geheimnis. Die Bibel, das Wort Gottes, ist ein Reiseführer. Sie möchte, dass du sicher ans Ziel kommst. Und Ich bin baß erstaunt, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, wie viele Reiseberichte in der Bibel beschrieben sind. Reiseberichte, Menschen, die unterwegs sind. Schon in den ersten Kapiteln steht ein Reisebericht. Der berühmte Reisebericht von Adam und Eva. Sie waren im Paradies und sie mussten das Paradies verlassen. Sie mussten raus. Kain, als er seinen Bruder Abel umgebracht hatte, er flüchtete nach Osten. Ein Reisebericht. Und Abraham, Gott sprach zu ihm, mache dich auf, verlasse alles, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Es geht weiter mit dem Volk Israel. Sie mussten aus Ägypten aufbrechen. Gott führte sie in das Land Kanaan. Sie wurden in die Gefangenschaft geführt und mussten Babylon wieder verlassen. Ein Reisebericht. Warum hat Gott das beschrieben? Damit du und ich, liebe Freunde, sicher das Ziel erreichen. Und im Neuen Testament geht es weiter. Dieser wunderbare Reisebericht. Was hat Jesus 3 Jahre getan, als er mit seinen Jüngern unterwegs war? Er reiste durch ganz Israel. Er suchte jeden Winkel auf. Jeden Winkel. Und auf. Er suchte den Winkel auf. Und was suchte er? Er suchte die verlorenen Schafe Israels, um sie nach Hause zu bringen. Und das macht uns Trost. Jesus ist auch heute Morgen hier und ich kann euch sagen, er geht durch die Reihen. Er sucht dich und er sieht dich. Und jetzt geht es los. Mit dieser wunderbaren Geschichte, mit dieser Begebenheit. Ich habe in Kapitel 8 angefangen zu lesen. Da hoben die Juden Steine auf, um sie auf Jesus zu werfen. Hört sich nicht gerade freundlich an, ne? Wie kam es dazu? Kapitel 8 fängt so an, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Frau zu Jesus schleppten, kann man sagen, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und was brachten sie mit? In ihrer Hand Steine. Denn sie hatten ja was geplant. So ganz scheinheilig sagten sie, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose hat geboten im Gesetz, sie zu steinigen. Was sagst du? Steht also noch drin, das sagten sie, um ihn zu versuchen. Und dann folgen diese berühmten Worte Jesu. Die kennen wir alle. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle machten sich aus dem Staub. Vom Ältesten steht dort bis zum Jüngsten. Aber was ließen sie da? Die Steine, die ließen sie fallen. Man kann sie ja vielleicht noch gebrauchen. So, und dann war es soweit. Wenn ihr das Kapitel 8 liest, und dann gab es eine mächtige Diskussion. Also Jesus und die Pharisäer, die sind zusammengerasselt. Ich habe das mal erlebt, als ich selbst in Israel war, so 4 Wochen, das ist schon ziemlich lange her, 22 Jahre. Ich war im Kibbutz, wir haben mit einer christlichen Jugendgruppe dort 4 Wochen mitgeholfen, wie sich 2 Israelis gestritten haben. Man dachte, die gehen sich sofort an die Gurgel. Aber hinterher waren die wieder gut Freund, haben eine Tasse Tee getrunken. Das ist diese Mentalität. So, also sie rasselten fürchterlich zusammen. Sie wollten ihn sogar steinigen. Jesus zog sich zurück. Jesus ist nicht geflüchtet. Er hat sich nicht aus dem Staub gemacht, voller Angst, sondern, und das finde ich das Grandiose, er hat den Tempel verlassen. Und ich sagte, sein Auftrag war, die verlorenen Schafe Israels zu sehen Und als sie aus dem Tempel herausging, da saßen sie ja, die Blinden, die Lahmen, die Bettler. Das war eine ganze Schar, die dort saßen. An denen ging Jesus vorbei. Er sah diese Menschen mit den Augen des guten Hirten. Und wen sah er? Ich kann mir das so richtig plastisch vorstellen, wie er geht, wie er vor diesem einen stehen bleibt, der dort in seinem ganzen Jammer, in seinen Lumpen gesessen hat, der vielleicht gesagt hat, seine Hand entgegengestreckt hat, eine milde Gabe. Und Jesus blieb stehen. Er sah diesen Menschen mit den Augen des verlorenen Hirten an und seine Jünger positionierten sich um ihn und auch sie sahen dieses Elend. Und mit welchen Augen sahen sie ihn? Mit den Augen des Gesetzes. Herr, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Wir finden das ein bisschen, ich will gerade übertrieben, ein bisschen stolz, aber so waren sie geprägt. Denn im Gesetz stand, was der Mensch sieht, ja, das steht drin, das steht im Alten Testament drin. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus sich über diese Frage freute. Warum? Es ist Zeit gewesen, etwas zurechtzurücken bei ihnen. Andere, ich möchte mal sagen, dass sie eine andere Brille, dass sie eine andere Sichtweise bekamen. Und dann rückte Jesus zurecht. Und dann sagt er, nein, sondern an ihnen sollen die Werke Gottes offenbar werden. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Warum konnte Jesus das sagen? Hat er sich das aus dem Arm geschüttelt? Nein. Wieder das Alte Testament. Schon Jesaja sagte es, dieses berühmte Wort. Und Johannes stellte diese Frage, als auch er unsicher war, Herr, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und da sagte Jesus, Blinde werden sehend, Lahme werden gehen, Aussätzige werden geheilt werden, Taube hören, Tote werden auferstehen und Arm wird das Evangelium gepredigt und glücklich, der sich nicht an mir ärgert. Das ist ein Zitat aus Jesaja Kapitel 29, Vers 18 und 19. Jesus hatte einen Auftrag. Und deshalb konnte er das so voller Zuversicht sagen. Dieser Blinde, ich darf heute Morgen mal so ein bisschen ausholen, ihr habt ja alle Urlaub. Ich sehe eure entspannten Gesichter. Das macht mich so richtig glücklich beim Predigen, weil ich sage, ihr habt Zeit mitgebracht. Hurra, nichts ist schöner. Er saß direkt an der Quelle, dem Tempel, und da gingen die Priester an ihm vorbei, ein und aus. Und wenn er jetzt gesagt hätte, meinetwegen auch zu dem Oberpriester, Mensch, du bist doch Gott ganz nah, bete doch mal für mich, dass ein Wunder geschieht. Was hätten diese Priester gesagt zu ihm? Du, das geht nicht, hätten sie gesagt. Denn im Jesaja steht geschrieben, wenn der Messias Israels kommt, er wird die Augen der Blinden öffnen. Halleluja. Ich betone das so stark jetzt, weil das nämlich nachher noch sehr wichtig sein wird. Weil also auch dort ist wieder Zoff vorprogrammiert. Es geht nicht. Das ist dem Messias vorbehalten, diese mächtigen Wunder zu tun. So, und dann kam Jesus und er stand also vor diesem Blinden Er hat den Jüngern also das jetzt erklärt, dass diese Zeit da ist. Ihr wisst ja, diese Texte, die wir hier haben, das ist alles nur so eine kurze Zusammenraffung. So eine Inhaltsangabe. Und dann schritt Jesus zur Tat. Jesus schreitet zur Tat, zur Heilung. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus kommt, um Situationen zu verändern, um zu heilen? Aber wie sah diese Heilung nun aus? Es wird uns deutlich beschrieben, er legte nicht die Hände auf und sagte, sei sehend, sei geheilt. Er spuckte auf die Erde und dann rührte er da mit seinem Finger drin herum, machte einen Brei. Ist das appetitlich? Danke, genau das wollte ich hören. Da sträubt sich alles, ne? Ja, und dann nimmt er das auch noch. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das hat der Blinde mitgekriegt. Der war blind, aber hören konnte er immer noch. Und er hatte, diese Blinden haben eine Sensibilität. Also er rührt da unten rum, er nimmt das und jetzt passiert's. Er streicht es auf die Augen. Und nochmal, und das andere ist auch dran. Nicht appetitlich, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja gut, danke für deine... Genau, nicht appetitlich. Wer möchte das? Auch dafür gibt es eine Erklärung, wenn ihr das Johannesevangelium liest. Ich kann das also alles nur so ein bisschen euch anstoßen und möchte euch dazu reizen, selbst zu lesen. Jesus sagt im Johannes häufig, er redet von Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ganze Johannesevangelium ist voll dieser Zeichen. Und diese Zeichen sind dazu da, und das schreibt Johannes am Ende, dass ihr glaubt. Ja, dass ihr glaubt. Aber der Glaube, und das ist das Entscheidende, ist eine Entscheidung. Das kommt nicht automatisch. Alle haben sie diese Zeichen gesehen, aber nur sehr wenige haben geglaubt. Er hat also dieses Zeichen getan und dann sagt er noch, also erstmal, er sagte nicht, wischt ihr das wieder weg, ne? Sondern er sagt, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Diese Strecke vom Tempel zum Teich Siloa, das waren so circa 500, 600 Meter. Und damit ihr euch das alles so ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich euch heute Morgen so ein paar Bilder mitgebracht. So, das ist also jetzt der Teich Siloa. Das ist also hochinteressant. Da habe ich 2008, habe Ingrid und ich dort genau gestanden, als wir auf einer Israel-Reise waren. Vor über 20 Jahren hat man bei Bauarbeiten, man wollte eine neue Kanalisation in Jerusalem verlegen, gebuddelt, wie das so ist, und worauf stößt man? Man stößt immer auf archäologische Funde. Man hat also sofort die Archäologen geholt und die waren dann mit Kelle und Pinsel und etc. dabei, haben das ausgegraben und gesagt, das ist der Teich Siloa. Der Teich Siloa, das ist er. Da hat er sich drin gewaschen, bitte das Nächste. Ja, so sieht er das also auch nochmal, ne, etwas höher aus und dann das andere Bild. So sah es also früher aus, am Teich Siloa. Der Teich, ne, warum brauchte man diesen Teich? Man brauchte diesen Teich, wenn die Pilger nach Jerusalem kamen und in den Tempel gingen und gehen wollten, dann mussten sie sich vorher waschen. Das war eine kultische Waschung. Sie mussten sich also reinigen. Und dazu mussten sie das also in diesem Wasser tun. Und dieser Teich ist also ziemlich groß. Ich habe jetzt die Maße nicht mehr. Aber man braucht, um diesen Teich zu füllen, eine Menge Wasser. Das könnt ihr euch vorstellen. Es gibt eine... Die Geschichte von diesem Teich ist nämlich sehr interessant. 700 Jahre unter dem König, davor unter dem König Hiskia, sollte Jerusalem von den Assyrern belagert werden. Man wusste, dass die assyrische Armee rückt an. Die Belagerung stand davor. Und man machte das immer so, man versuchte also die Eingeschlossenen auszuhungern. Das, was zum Überleben wichtig war, um solch einer Belagerung standzuhalten, war Wasser. War Wasser. Klar, hungern 4 Wochen hält man durch. Tut vielleicht dem einen oder anderen gut und mir auch, sagt meine Frau mir immer. Aber Wasser braucht man schon nach 2-3 Tagen und gerade dort in der Hitze ist Feierabend. Es gab nur ein Problem dort. Die Quelle, die einzige Quelle, die Gihon-Quelle, die man hatte, lag außerhalb der Stadt. Also wenn Belagerung war, sie abgeschnitten waren vom Wasser, war es klar gewesen, das geht nicht lange gut. Und da hatte Hiskia und seine Leute eine tolle Idee. Sie haben gesagt, wir müssen das Wasser irgendwie in die Stadt kriegen. Und dann gab er den Ingenieuren und den Bauleuten den Auftrag, einen Tunnel zu graben. Bitte mal das nächste. So, hier seht ihr also diesen Tunnel, der also von der Gihon-Quelle unterhalb Jerusalems zum Teich Siloa führt. Und hier habe ich euch das Bild mitgebracht. Das ist also jetzt Jerusalem. Ganz oben der Tempel gebaut, darüber die Stadt, die ist also abschüssig. Und dann ist dort ein Querschnitt. Und dieses Blaue, das ist der Tunnel von der Quelle, der Gihon-Quelle, runter zum Teich Siloa. Das Besondere jetzt ist, ihr seht, das läuft nicht geradlinig, sondern das ist also Wellen in einer S-Form. Die Archäologen und die Leute, die was davon verstehen, fragen sich, wie haben die das hingekriegt? Wie haben die das hingekriegt? Das ist ein Wunder. Unter einer Stadt, ohne irgendwelche technischen Geräte zu graben und dann also wirklich ans Ziel zu kommen. Und das Tolle ist, jetzt sage ich euch, die fingen von beiden Seiten an zu graben. Die fingen vor der Gihon-Quelle und die fingen eben dort, wo der Teich Siloa ist. Denn Wasser, wisst ihr, fließt ja nicht den Berg hoch. Geht nicht. Also musste dieser Teich eben etwas niedriger sein, damit eben das Wasser auch hineinfließt. Sie fingen von beiden Seiten an zu graben. Zeigst du mal bitte das Nächste. Und trafen sich in der Mitte. Und links seht ihr eine Tafel. Das ist die Tafel, die man dann gefunden hat eben. Und dort stand drauf, an welchem Tag sich also diese beiden Trupps getroffen haben. Und es steht dort drauf, dass man schon das Klopfen der anderen hörte und man sich dann also aufeinander zuarbeitete. Und dann eben voller Freude sagte, hurra, wir können jetzt dieser Belagerung standnehmen. So, bei der Gelegenheit, als man den Teich Siloa ausgegraben hat, ist man auch noch auf etwas anderes gestoßen. Machst du bitte das Nächste. Und zwar, von Jerusalem, vom Tempel zum Teich Siloa, führte eine Straße hinunter. Das ist also diese Straße gewesen, diese direkte Verbindung, wo die Pilger, wenn sie sich gewaschen hatten, hinaufgehen konnten in den Tempel. Und wenn Jesus also zu ihm sagte, gehe und wasche dich, er war zwar blind, aber er kannte diesen Weg. Er kannte ihn, weil er ihn also tagtäglich eben gegangen ist. Diesen Weg gegangen ist, um sich zu waschen. Er ging ihn, und das haben wir gehört. Er wusch sich und er wurde sehend. Preis dem Herrn. Wenn ich euch jetzt eine Geschichte, jetzt seht ihr also nochmal genau, danke, Teich Siloa, also ganz unten rechts, das seht ihr dort. Und dann seht ihr, wenn ihr genau hinkommt, diese Prachtstraße, die nachher Pilatus ausbauen ließ, die also dann direkt hoch zum Tempel ging. Wenn ich euch jetzt aus Grimms Märchen erzählt hätte, diese schöne Geschichte hätte ja auch, hört sich ja doch gut an, ne? Dann würde ich jetzt zum Ende gekommen haben, und wie enden die Märchen immer bei Grimm? Ja, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, und wenn sie nicht gestorben sind und so, ne? Von ich aber erzähle euch hier keine Grimms Märchen. Jetzt geht es nämlich um die Realitäten. Jetzt geht es um die geistlichen Realitäten für uns, und wir, das Schönste ist noch, wie gesagt, wenn wir nachher zu den Pharisäern und Schriftgelehrten kommen. Habt ihr noch ein bisschen, ja, Power? Gut. Was will Jesus damit aussagen? Warum hat Jesus das gemacht? Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir sind alle mit einem Makel auf diese Welt gekommen. Wir können zwar sehen und hören. Natürlich gibt es auch andere, aber wir sind geistlich blind. Adam und Eva, sie konnten ihren Gott sehen. Das ist grandios, das ist wunderbar. Man kann es nicht erklären. Tag für Tag hatten sie Gemeinschaft mit Gott. Sie sahen ihn, ihren Schöpfer. Und die Sünde, sie hat sie blind gemacht. Gott in weite Ferne gerückt. Aber die Verheißung des Alten Testaments gilt. Wenn er, der Messias, kommen wird, dann werden die blinden Augen aufgetan. Geschwister, und das ist das Wunderbare. Ach, unsere Augen, sie sind aufgetan worden. Jeder, der Jesus Christus sein Leben übergeben hat, der hat erlebt und erfahren, dass der Schmutz der Sünde, der an uns klebte, auf unserem Herzen, was uns blind, was uns hart, was uns stumpf gemacht hat, es ist abgewaschen. Durch wen? Durch den Gesandten. Teich Silor, der Gesandte. Und diese Quelle, Christus, um es mal übertragen zu sagen, entsprang in der oberen Welt. Geschwister, und sie sprudelt heute noch. Sie sprudelt heute noch. Und wo ist sie gegenwärtig? In seiner Gemeinde. Deshalb ist es so wunderbar, dass Annegret etwas von dem Priestertum aller Gläubigen gesagt hat. Wir sind hier zusammen, um Segen zu erleben, zu erfahren und einander zum Segen zu werden. Wir können nur noch Halleluja sagen, preis dem Herrn. Segen zu erfahren, weiterzugeben diesen wunderbaren und den herrlichen Segen Gottes. Und wenn wir damit beginnen, wenn wir hinausgehen, so wie dieser Blindgeborene dann hinausging, voller Freude, voller Jubel, durch Jerusalem gezogen ist und seine Nachbarn, und das steht also dann dort weiter, ihn sahen, sich am Kopf kratzten und sagten, ist das oder ist das nicht? Und sagte, ja, wohl, ich bin's. Ich bin's. Ja, wie ist denn das passiert? Und dann sagt er, der Mensch Jesus machte einen Brei, schickte mich dorthin und ich wusch mich und wurde sehend. Das konnten diese Leute nicht auf sich sitzen lassen, sondern es geht weiter. Sie schleppten ihn zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, denn das war so unmöglich, so, das muss von oberster Stelle doch geprüft werden. Freunde, wenn wir versuchen, den Segen in unserem Alltag weiterzugeben, dann stehen uns die Türen offen, alle Menschen schreien Hallo, Halleluja, wunderbar, auf diese Botschaft haben wir gewartet in unseren dunklen und finsteren Zeiten. Ich höre die kritischen Stimmen. Ja, was hat Jesus gesagt? Sie werden euch verfolgen. Und genau das wird uns hier beschrieben. Wenn Menschen mit göttlichem Segen konfrontiert werden, dann sind Entscheidungen notwendig. Dieser Blindgeborene, er hat es erlebt und erfahren. Und er hat diese Konfrontation erlebt und erfahren. Und dieser ganze Bericht, der uns dann geschildert wird, diese ganzen Verse, ich möchte euch wirklich ermutigen, es selbst zu Hause nachzulesen. Es sind nämlich 41. Deshalb, wie gesagt, es ist schon eine ganze Predigt. Deshalb will ich nur zitieren. Er ist standhaft geblieben. Warum? Das ist ein Geheimnis. Habt ihr euch nicht schon einmal diese Frage gestellt, wenn ihr Menschen beobachtet habt, die Jesus ihr Leben übergeben haben? Die einen, sie wachsen im Glauben, sie gehen weiter mit Jesus. Und die anderen, man hat das Gefühl, die treten irgendwo auf der Stelle. Also wenn ich auf der Stelle trete, dann bewege ich mich ja auch. Aber ich bleibe immer stehen. Ich muss Schritte nach vorne tun. Liebe Geschwister, und diese Schritte, die werden uns hier genau beschrieben. Und jetzt sind wir nämlich dort, wo ich euch hinhaben wollte. Ihr möchtet doch wachsen im Glauben. Ja, ich merke eure Zustimmung. Wachsen im Glauben. Geschwister, es gibt nichts Schöneres wie Wachstum. Fragt mal die Kinder, die können es nicht erwarten. Die Geburtstage, die so lange wieder dauern. Bei mir geht das so schnell, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Wachstum im Glauben. Das hat etwas nämlich mit unserem Zeugnis zu tun. Mit unserem Zeugnis und der Erkenntnis, die nämlich immer hinter unserem Zeugnis steht. Du kannst einem anderen Menschen nur so weit Jesus beschreiben, wie du ihn erlebt oder erfahren hast und wie du ihn erkannt hast. Und dieses wunderbare Zeugnis, als die Menschen fragten, wer war das, hat er gesagt, der Mensch Jesus. Es geht immer mit diesem Menschen los. Es geht immer mit der Barmherzigkeit los, weil Jesus ja auf diese Erde gekommen ist, Mensch wurde, sich erbarmt hat. Er ist unser Bruder geworden, der mitfühlen kann. Deshalb können wir ihm alles sagen, unsere Herzen aufschütten. Deshalb können wir sogar, wenn wir gefallen sind, steht auch denn, wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, 1. Johannesbrief. Und wenn du von Jesus als dem Menschen sprichst, dann werden die Menschen noch mitgehen. Naja, ne, so Humanisten, jemanden, der also Mitgefühl hat, kommt immer gut an. Aber Jesus möchte mehr in deinem Leben. Er möchte mehr, er möchte dich weiterführen. So, und dann schleppten die ihn also zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten und dann gab es da also, ne, wie ist das passiert? Ja, er hat das also wieder erklärt, ne? Und die schüttelten mit dem Kopf, ne? Die freuten sich noch nicht mal. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Jahrelang blind und die freuten sich nicht. Und warum freuten sie sich nicht? Weil sie das Haar in der Suppe gefunden hatten. Wann hat Jesus diesen Blinden geheilt? Ja, genau, gut. Mensch, ihr seid toll. Am Sabbat, ja. Darf man das am Sabbat? Es geht doch nicht. Gesetzesübertretung, das ist doch das ist doch ein sündiger Mensch, wenn er sich noch nicht mal an die Gesetze hält. Und weil man sich unsicher war, holte man doch die Eltern dazu, man musste ja Zeugen haben. Und die Eltern, also wenn ihr das liest, die hatten richtig Bammel gehabt. Ist das euer Sohn? Ja, ist er. Ja, wie ist er Segen geworden? Wissen wir nicht. Er ist alt genug. Sie hatten Bammel, steht auch dort, weil sie nämlich nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollten. Und dann fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja, sag mal, was sagst du denn, was er ist? Und voller Begeisterung, das spürt ihr richtig, er ist ein Prophet. Erst war er noch der Mensch Jesus, jetzt ist er der Prophet. Ist schon eine Steigerung, ne? Jesus also als den Propheten zu erleben und zu erfahren. Erleben und erfahren wir das in der Gemeinde Jesu? Ja, der Heilige Geist spricht prophetisch hinein. So wie Christus gesprochen hat, spricht auch er. Spricht auch er. Und er spricht, und das ist das Wunderbare, durch Menschen, die er beruft. Jesus, der Prophet. Steigerung. Aber wisst ihr, wir sind noch nicht am Ende. Auch das ist immer noch die menschliche Ebene. Menschen werden begabt, Propheten, aber sie bleiben immer noch Menschen. Und im Alten Testament waren die Propheten Menschen gewesen, auch wenn sie begabt waren, auch wenn sie gesalbt waren. Jesus bleibt nicht dabei stehen. Der gute Hirte hat wunderbare Pläne mit dir. Und diese wunderbaren Pläne sind die, dass er dich, der blind war, den er aus dem Schmutz herausgeholt hat und befreit hat, ganz nah an sein Herz ziehen möchte. Und wie passierte das? Auch das ist wieder spannend. Zunächst einmal wurde dieser Blinde rausgeschmissen. Die sind ihn wirklich angegangen, die Schriftgelehrten. Die haben gesagt, als er wirklich dieses entschiedene Zeugnis für Jesus ablegte, er hatte sie so weit provoziert, weil sie immer und immer wieder nachfragen, hat er also wirklich, ich sehe das also richtig so gefragt, wollt ihr auch seine Jünger werden? Da ist das Maß voll und sie schmissen ihn raus. Was tat er? Was tun wir? Wenn die Menschen unser Zeugnis nicht glauben, sie uns rausschmeißen und sagen, der Armin hat ja eine Meise, der redet schon wieder von Jesus. Er ging in den Tempel und dort lesen wir, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als Jesus ihn fand. Hier seht ihr das wieder. Jesus hat ihn in seinem Elend gefunden. Und Jesus begegnet ihm im Tempel. Und ihr seid heute Morgen auch in den Tempel, die Gemeinde Jesu, gekommen. Geschwister, und Jesus möchte dich finden. Er möchte dich finden. Er möchte dich aus diesem herausholen, aus diesem Elend, der Not. Du bist vielleicht nicht blind, aber du hast andere Sorgen, Nöte, Probleme. Und jetzt geht es. Und dann sagte Jesus, und als Jesus ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er aber antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, fiel anbetend vor ihm nieder. Das ist der Wunsch Jesu. Das ist der Wunsch Jesu, dir heute Morgen zu begegnen. Und liebe Schwestern und Freunde, wir brauchen das. Der Alltag verklebt unsere Augen doch immer und immer wieder, oder? Was wir sehen, was wir hören, was für Schmutz auf uns zukommt, wir brauchen doch diese Reinigung. Und Jesus weiß es. Und deshalb sagt er nicht, du hast nicht richtig aufgepasst, hast dich wieder nicht an die Gebote gehalten. Nein, er sagt es klar und deutlich, komm zu mir. Du sollst Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Heiland, als deinen Retter als den, der alles in seinen Händen hält. In einer noch tieferen Art und Weise erleben, begegnen und erfahren. Und ich sage dir, und das soll heute Morgen geschehen. Wir werden diese Zeit der Anbetung uns nehmen. Wir werden gleich dort hineingehen. Und du kannst dieses Herz ausschütten vor ihm. Und du kannst dir sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich brauche nicht das Sahnehäubchen. Ich brauche den vollen Segen. Damit dein Leben in mir verwirklicht wird. Geschwister, und ich möchte euch ermutigen, wir haben diese Zeit, wie gesagt, der Anbetung, wo du zu deinem Gott persönlich reden kannst. Und du hast die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst zu kommen, Nöte, Sorgen, Probleme abzuladen bei ihm. Wir stehen dir zur Verfügung. Denn Gott möchte ein vollkommenes Wunder tun. Und wisst ihr, durch diesen Text ist mir auch selbst eins wichtig geworden. Warum versagen wir immer in unserem Zeugnis vor anderen? Also ich auch. Es liegt hier, weil wir diese Nähe nicht haben und der Teufel uns zurückhält. Wir wollen sie heute Morgen suchen und sagen, Herr, ganz nahe bei dir, dass du dein Zeugnis in uns aufrichten kannst. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du als der lebendige, gute Hirte heute Morgen durch unsere Mitte gehst, Herr. Dass du jeden Einzelnen siehst, Sorgen, Nöte, Probleme, Blindheit, Herr. Und du bist gekommen, um mit deinem teuren Blut, mit dem Wasser des Heiligen Geistes abzuwaschen, heil zu machen, gesund zu machen. Dass diese Heilungs- und diese Lebenssegenströme durch unser Leben fließen, zu deiner großen Ehre und Herrlichkeit. Amen.